Der Abteilungsleiter war derart fasziniert von diesem jungen Mann, dass er gesagt hat, der arbeitet hier völlig unter seinen Fähigkeiten. Der muss sich einen besseren Job anbieten. Und so nach 2-3 Tagen bat er ihn nochmal zu sich und sagte, wissen Sie, ich würde Ihnen gerne einen verantwortungsvollen Posten anbieten. Und zwar, wir haben da eine Filiale in Kanada, da würde ich Ihnen die Filialleitung anbieten. Und der junge Mann in seinem etwas pushy Verhalten sagt, oh, Kanada, gibt's ja nur Eishockeyspieler und Huren. Und der Abteilungsleiter sagt, meine Frau ist Kanadierin. Und der junge Mann sagt, oh, in welcher Mannschaft spielt sie? Okay, um euch eine Idee zu geben, was es heißt, flexibel zu sein. Und Flexibilität, jetzt könnt ihr sagen, okay, der Kerl war echt schlagfertig. Wisst ihr, ich halte persönlich relativ wenig von Schlagfertigkeitstrainings. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben viele Schlagfertigkeitstechniken kennengelernt und sind dennoch nicht schlagfertiger. Und ich habe Menschen kennengelernt, die sind innerlich einfach so flexibel, dass sie niemals ein Schlagfertigkeitstraining brauchen. Sondern, ich weiß nicht, was sie in ihrem Kopf machen. Sie hören so etwas und da macht es Wumm. Das heißt, sie haben so einen innerlichen Komposter, da kommt irgendwie Scheiße raus und sie machen wunderbaren Humus draus. Also wir nennen das Reframing im NLP. Das Reframing ist aber keine Technik, sondern ist erstmal eine Lebensgrundhaltung. Das heißt, also die Lebensgrundhaltung, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, sondern ich mache die Dinge zu dem, was sie sind. Und wenn ich die Dinge zu dem mache, wie sie sind, kann ich sie auch anders machen. Was uns so ein bisschen in das grundsätzliche Thema des heutigen Tages bringt, nämlich in die Attitude, in die innere Haltung des NLP, so wie ich es verstehe. Das ist wenig technisch, sondern wenn ihr so wollt, das ist ein bisschen philosophisch auch. Meine Erfahrung ist einfach, dass angehende NLPler, die sich damit etwas beschäftigt haben, dass bei denen die Techniken weitaus besser funktionieren, weitaus schneller funktionieren, als wenn man NLP nur auf reiner Technikebene sieht. Das heißt also, wenn ihr so wollt, kriegt ihr jetzt so ein bisschen den NLP-Backstage-Pass. Wir gucken so ein bisschen hinter dem, wie ich NLP sehe. Dazu eine kleine Geschichte. Es ist schon, 12, 15 Jahre her. Ich stehe mit meinem Auto am Südwestkreuz von Frankfurt in einem Stau. Es war Sommer, aber nicht so ein Sommer, wie wir gerade haben, sondern es hatte so 32, 33 Grad. Und wir standen in diesem Stau. Ich linke Spur, es ging gar nichts. Schon seit einer Dreiviertelstunde ging gar nichts. Nicht Stop and Go, sondern nur noch Stop. Und irgendwann steigst du dann aus, gehst in der Leitplanke ein bisschen spazieren. Und als ich da ausstieg, sehe ich rechts von mir eine große Limousine deutschen Fabrikats. Und da drin einen Menschen, ich würde mal sagen Ende 30, sehr gut gekleidet, Businessanzug an, Krawatte schon etwas gelockert, obwohl man natürlich weiß, dass solche Autos Klimaanlagen hatten, auch damals schon. Und der war ziemlich erregt. Der hat also rumtelefoniert und gemacht und getan und sell und jenes und das und das. Also er hat eine knallrote Birne gehabt. Er hat sich sichtlich aufgeregt, dass er in diesem Stau steht. Das kann man nachvollziehen. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gefragt, aber höchstwahrscheinlich hat er vielleicht wegen diesem Stau einen wichtigen Termin versäumt. Das Spannende war, dass genau ein Auto vor ihm stand so ein VW-Britschenwagen mit Münchner Nummer. Handwerkerauto und da drin ein sehr gemütlich aussehender, so sagen wir, der Archetyp eines bayerischen Handwerkers, der gerade seine Thermoskanne ausgepackt hat und vor sich hingepfiffen hat. Im selben Stau, ein Auto weiter. Die beste Laune gehabt hat, hat er seinen Feschborn, ne? Hat mich angegrinst, hat mich gegrüßt, ne? So. Und da denke ich, das darf nicht wahr sein. Ich laufe da so ein bisschen an Leitplanke entlang. Ich weiß noch, wie heute ein grüner Passat-Kombi. So 3-4 Autos vor mir, ich laufe vorbei und wenn man so von hinten an den Autos vorbeiläuft, sieht man nicht so, wer drin sitzt. Irgendwann drehst du dann wieder um, weil ich musste zurück zu deinem Auto und sehe in diesem Auto eine einzelne Dame da drin sitzen, gut aussehend, die mich anlächelt. Nein, es war mehr als ein Lächeln, wo du schon sagst, was hat denn die denn da oder habe ich irgendwas auf der Nase oder sie lächelt mich also richtig herzerfrischend an und ich lächle zurück, bin ja kein Idiot. So. Läufst du nochmal vorbei und sagst, wenn das dir einmal gut getan hat, kannst du ja nochmal machen. Da läufst du nochmal vorbei und sie lächelt immer noch und sie hat dermaßen, also außergewöhnlich gute Laune gehabt. Fenster war offen, keine Klimaanlage. Sie hat auch nichts gehört, war niemand mehr im Auto. Und ich dachte beim dritten Mal, wieso hat diese Frau in diesem Stau so eine verdammt gute Laune? Und so nach anderthalb Stunden, absolut Stopp, ging nichts, ging ich zu ihr hin und sagte, würden Sie mir verraten, wir sitzen jetzt so nach anderthalb Stunden in diesem Stau bei 32 Grad, was Ihnen so eine gute Laune macht? Sagt sie, ja, das kann ich Ihnen erzählen. Ich stelle mir gerade vor, wie mein Mann das erste Mal in seinem Leben zu Hause allein mit den Zwillingen ist. Und sie sagt, wissen Sie, von mir aus könnte dieser Stau noch 5 Stunden gehen. Ja, geil. Also da gibt es so ein Ereignis, ich nenne das mal E1, da gibt es so ein Ereignis und es wird von 3 Menschen, also so, das ist mein Bayer hier, so, und da wird es von 3 Menschen wahrgenommen und 3 Menschen sind in einem völlig unterschiedlichen Zustand. Der ist genervt, der ist gut drauf. Oh, okay. Bin ja flexibel. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt ein Thema starten über Beziehungen, ich lasse es mal gut sein. Also die stehen ja auch in einer Beziehung miteinander hier. Und das hat mich schon damals beschäftigt. Was machen Menschen in ihrem Kopf, um bei demselben äußeren Ereignis so unterschiedlich gut drauf zu sein? Und es ist ja nicht so, dass die nur ein unterschiedliches Verhalten zeigten, sondern die haben sich ja höchstwahrscheinlich aufgrund dieses Verhaltens oder umgekehrt aufgrund eines bestimmten inneren Zustandes so gefühlt. Also die müssen in ihrem Kopf irgendwie was anders machen. Es kann sein, liegt es an der Nationalität? Also ist es den Bayern so angeboren? Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Und das hat mich ziemlich beschäftigt. Und ich habe weitergesammelt. Und ich habe ein zweites Ereignis, das werde ich auch nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt. Andere Leute sagen Idioten, Arschlöcher dazu. Ich sage immer mal E2 dazu. Und ich habe in meinem Leben schon mehrere E2s kennengelernt. Ein E2 werde ich nie vergessen. Das war ein richtiger E2. Und als ich noch studiert habe, bin ich ab und zu mal nach Hause gefahren und an einem Wochenende, bevor ich wieder zurück zum Studium gefahren bin, wollte ich mich von meinem Vater verabschieden, gehe ins Büro, gerade über die Straße, gehe die Treppe hoch, Gang entlang zum Büro meines Vaters und wer kommt mir entgegen? E2. Und wisst ihr, an einem Montagmorgen muss man sich das echt nicht antun. Dann geht er, was machst du denn jetzt? Irgendwie blöde Sprüche oder so, ist echt keine Alternative. Und so 2, 3, 4, 5 Meter vor mir ging es rechts in die Toiletten. Also habe ich gedacht, okay, beschleunigst du etwas unauffällig und dann ab in die Toiletten. Und dann stand ich so im Vorraum von den Toiletten und denke, oh Scheiße, was ist jetzt, wenn E2 reinkommt? Also beugte ich mich über das Handwaschbecken und wusch mir die Hände. Ich kam gerade vom Duschen, also völlig gaga, ne? Aber du brauchst ja irgendwie ein Alibi und wusch mir da die Hände nach dem Motto, das könnte ich wenigstens erklären, warum ich da stehe. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser E2 ging an mir vorüber, also dieser Kelch. Und ich habe dann 1,5 Stunden Zeit gehabt, als ich nach Karlsruhe zurückgefahren bin, über dieses Erlebnis nachzudenken. Und wisst ihr, das war komisch, weil E2 ist mal mit einer Frau verheiratet, wo ich sage, die muss doch damals geistig umnachtet gewesen sein, diesen Typ zu heiraten. Aber die Frau ist eigentlich wirklich toll, also von der hätte ich sehr viel. Der hat damals schon 2 Söhne gehabt, wo ich gesagt habe, wenn meine mal so werden, aller Achtung. Und ich war mir nicht sicher, ob das seine waren. Wirklich seine waren, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, weil von so einem Vater, da kann doch sowas nicht rauskommen. Und noch eins obendrauf, E2 hat in meiner Heimatstadt eine ganze Menge gute Freunde gehabt. Die, wenn ich ehrlich bin, ich damals auch gerne als Freunde gehabt hätte. Aber wer natürlich mit so einem E2 befreundet ist, kann nicht mein Freund sein. Ist ja auch Logo. Und da habe ich angefangen nachzudenken und zu sagen, gibt es eigentlich wirklich E2s da draußen oder mache ich Menschen zu E2? Und ich habe mal überlegt, für wie viele Menschen ich wohl E2 bin. Also machen wir Menschen zu dem, was wir über sie glauben? Da ist vielleicht mehr dran, als man vielleicht vorweg denken mag. Es gab ein ganz interessantes Experiment eines amerikanischen Psychologen namens Rosenthal, kennt sicher der eine oder andere, der mal eine Schulklasse auf die Leistung getestet hat. Und diese Ergebnisse hat er aber für sich behalten. Und diese Schulklasse war zu groß. Insoweit musste sie für das nächste Schuljahr gesplittet werden, in zwei Hälften. Und logischerweise auch zwei Lehrer bekommen. Und dem einen Lehrer sagte er, bah, du hast die absoluten Cracks, die in unserem Test toll abgeschnitten sind. Und ich kann Ihnen jetzt schon vorhersagen, Sie müssen nicht viel machen und die werden nächstes Schuljahr noch besser werden. Und dem anderen Lehrer hat er gesagt, sorry, aber einer muss ja die Loser übernehmen. Also gucken Sie, dass die einigermaßen den Standard halten. Aber wenn Sie mich fragen, die werden eher noch abrutschen. Das ist das, was die zwei Lehrer von dem Psychologen, also einem Experten, erfahren haben. De facto waren die beiden Klassen im Durchschnitt absolut gleich. Und jetzt frage ich euch, nach einem weiteren Schuljahr wurden die Klassen wieder leistungsmäßig getestet. Was da passiert ist? Wupp, wupp. Machen wir Menschen wirklich zu dem, was wir über sie glauben, so wie wir sie sehen, dann hätten wir ja auch die Chance, Menschen zu etwas anderem zu machen. Bitte, ich möchte euch nicht vorschreiben, macht die Welt rosa-rot, nach dem Motto so Pippi Langstrumpf-mäßig. Man kann ja immer sich noch rumdrehen und sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber das hat mich schon irgendwie sehr beeindruckt, dass ich gesagt habe, das heißt, also ein und der gleiche Mensch wird von unterschiedlichen Menschen völlig anders wahrgenommen. Und das gilt nicht für Menschen, das gilt nicht nur für Staus, sondern das gilt auch zum Beispiel für Orte. Ich habe einen Freund, einen Trainerkollegen gehabt, der irgendwann mal gesagt hat, ich habe die Schnauze voll, ich hau ab nach Südostasien, miete mir dort eine Insel, am besten kaufe ich mir eine und dann fängt das richtige Leben an. Er hat genug Kohle verdient und ist dann irgendwie so Richtung Philippinen. Insel konnte er nicht kaufen, nur mieten und hat sich eine Insel gemietet und wollte richtig aussteigen, also das, was man aussteigen nennt. Und da hat er erstmal so 4 Wochen nichts gemacht, so am Strand, in seiner Hütte gelegen, so ein bisschen easy going, high sein, frei sein und die Sonne muss dabei sein. Und nach 4 Wochen hat er angefangen, den Strand aufzuräumen. Weil da sah es aus wie bei Hemmes und einem Sofa. Und als guter Deutscher, also das kannst du echt nicht bringen. Und nach einem weiteren halben Jahr hat er einen Businessplan gemacht, wie er für japanische Taucher ein Hüttendorf bauen kann, um dort so ein Camp aufzumachen. Und dann hat er plötzlich gemerkt, er ist im selben Wahnsinn wie zu Hause auch. Und da hat er einen Spruch geprägt, und den werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, wer es nicht schafft, in Bamberg glücklich zu sein, wird es auf Bali auch nicht schaffen. Aus Bamberg habe ich Bammental gemacht und das passt auch. Könnt ihr daraus machen. Also, wer es nicht schafft, bei Regen glücklich zu sein, wird es bei Sonne auch nicht schaffen. Das heißt, wie viel machen wir eigentlich in unserem Kopf? Und da sind wir eigentlich im Thema, nämlich wie wirklich ist eigentlich die Wirklichkeit? Und ich sage euch, Wirklichkeit wird völlig überbewertet. Dazu ein bisschen. Das war Zielorientierung, Sinnesschärfe, Flexibilität. The map is not the territory. Eines der Grundlagen im NLP überhaupt. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und dazu einen kleinen Freund von mir möchte ich euch vorstellen. Das ist Sniper Somo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Sniper Somo. Wenn ihr das Nervensystem von Sniper anguckt, ist das relativ rudimentär. Nämlich Sniper kann eigentlich nur unterscheiden zwischen großen Espes und kleinen Espes. Was ist Espes? Das ist ein etwas sich Bewegendes. Und wenn kleine Espes kommen, wir Menschen würden vielleicht fliegen sehen, dann sagt der Sniper, oh cool, Futter, Hamm. Was anderes kann er gar nicht. Ja? Und wenn große Espes kommen, wir würden vielleicht Störche sehen, dann klemmt er sich seine Froschschenkel unter die Oberarme und sieht zu, dass er Land gewinnt. Jetzt werdet ihr sagen, oh Gott, hat der ein begrenztes Nervensystem. Die Frage ist, ob unser so viel anders ist. Also ich meine, dass man keine Gammastrahlen wahrnehmen können, ist ja auch klar. Aber die Frage ist, wisst ihr, wenn ihr euch so ein bisschen mit optischen Täuschungen mal beschäftigt, das ist doch witzig, dass das ist ein Bild, das ist kein Film, das ist ein Bild, dass manchmal die Punkte schwarz sind und manchmal die Punkte weiß sind. Und der Punkt, der eben schwarz war, wird plötzlich weiß und umgekehrt. Je nachdem, wo ihr eure Augen hinwandern lasst. Und vielleicht habt ihr diese Grafik auch schon in eurem Skript gesehen. Und das habe ich deshalb im Skript, weil ich Leute schon im Seminar hatte und sage, das ist ein animated GIF. Das ist ein Film, der da abläuft. Hör doch mal auf. Dann habe ich gesagt, ich drucke es jetzt in die Skripte rein, dass die Leute wirklich sehen, das ist kein Film. So, Das ist eine optische Täuschung, das spiegelt euch einfach etwas vor. Das heißt also, wir nehmen Dinge wahr, die nicht da sind, und wir nehmen Dinge nicht wahr, die da sind. Und ihr seht nur, was ihr kennt. Was seht ihr spontan? Einstein, genau, weil Einstein kennt man. Wer übrigens Einstein nicht kennt, der würde ihn nicht erkennen. Oh, yeah, Anja, yeah. Und je länger man da hinguckt, dann sieht man vielleicht auch noch was anderes. Und interessanterweise, wer die Damen oder die Frauen an dem Brunnen am Anfang nicht erkannt hat und jetzt hat er sie erkannt, wird nicht mehr in der Lage sein, sie nicht zu erkennen. Ihr könnt sie nicht mehr wegblenden, wenn ihr sie einmal erkannt habt. Eben ging es noch, wenn er sie nicht erkannt hat. Wo? So.
Also ich sehe die beiden Frauen, die beiden Augen.
Drei. Drei? Ja? Hast du?
Ja, aber ich sehe trotzdem, ich kann zwischen beiden hin und her schalten. Das ist ähnlich wie mit dem Vasenbild.
Ja, das, und darum geht es gar nicht. Sondern hast du sie gleich am Anfang erkannt?
Nee.
Und jetzt?
Nachdem es gesagt wurde, ja.
Genau. Das heißt, du erkennst das, was du kennst. Daher kommt übrigens Erkennen. Ja? Ich gehe mal einen Schritt weiter. Nämlich, wir sehen nicht nur oder wir erkennen nicht nur das, was wir kennen, sondern wir sehen auch das, was wir erwarten. Stellt euch vor, dieser Mensch geht an einem Montagmorgen gut gelaunt in sein Büro, Richtung sein Büro, und kommt an einem Bauzaun vorbei. Und in diesem Bauzaun ist ein Loch. Und er schaut in dieses Loch und sieht etwas. Und er weiß, was das ist, weil er kennt es. Er kann nur erkennen, was er kennt, er weiß es. Und in seinem Kopf kommt ein klares Bild. Der kann es gar nicht vermeiden. Das klare Bild ist ganz klar. Was er niemals erfahren wird, ist, was tatsächlich hinter diesem Bauzaun ist, weil dieser Bauzaun... Aber wenn ihr diesen Mann fragen würdet, würdet ihr Stein und Bein schwören, dass er da gerade in einen Ausschnitt einer sehr attraktiven Frau geschaut hat. Noch eins obendrauf, vielleicht kennt der ein oder andere ein Video. Ich kommentiere es ein bisschen. Da kommt ein Mann mit Blumen, die Auflösung ist nicht besonders, mit Blumen in der Hand, relativ schnell. Also ihr seht eine weiße Katze. Schnell, irgendwie Tomatensoße, schön decken. Die Katze springt da hoch, seine Frau kommt und in dem Moment, die Katze auf dem Boden mit der Tomatensoße und überlegt euch, was jetzt diese Frau denken muss. Eine rot beschmierte Katze in der einen Hand und ein Messer in der anderen Hand. Also hat sie überhaupt eine Chance, was anderes zu denken, als sie höchstwahrscheinlich denkt? Ja? Daraus entstand mal etwas, was wir das menschliche Modellierungsmodell nennen. Das menschliche Modellierungsmodell. Und dieses Modell ist eines der Grundmodelle im NLP überhaupt. Es demonstriert nämlich, wie Menschen ihre Wirklichkeit im Kopf machen. Das heißt, da draußen gibt es, auch bei uns, wir leugnen das nicht, gibt es die Realität und da laufen viele Ereignisse ab. Auf der anderen Seite gibt es uns. Und der liebe Gott oder wer auch immer hat uns Wahrnehmung gegeben. Das heißt, wir haben eine Reihe von Sinne, wo wir in die Wirklichkeit gucken. Ich sehe jetzt gerade einen Axel vor mir mit meinen Augen und wenn er sich ein bisschen bewegt, höre ich vielleicht auch etwas. Ich kann ihn anfassen. Da werden meine... So. Interessanterweise scheint aber das, was im Kopf ist, wir nennen das die innere Repräsentation, also das innere Bild dessen, was da draußen ist, relativ wenig mit dem zu tun zu haben, was da draußen gelaufen ist. Und das ist die Frage, warum ist das so? Ich mache es mal relativ einfach, weil es da bestimmte Filter gibt. Und diese Filter, bevor ich an die Filter komme, haben folgende Funktionen. Erstens, sie löschen massiv Fehlinformationen. Zwischen dem, was unser Wahrnehmungssystem aufnehmen kann und zwischen dem, was unser Bewusstsein verarbeiten kann, sind Zehnerpotenzen an Bits Unterschied. Das heißt, wenn wir alles das in unser Bewusstsein lassen würden, was unser Wahrnehmungssystem aufnimmt, würden wir Memory Overload, absolut. Das heißt, wir müssen massiv viel Information löschen. Kleines Beispiel, ich suche meinen Schlüssel. Ich weiß ganz genau, der hängt zu Hause im Schlüsselkasten. Ich gucke in den Schlüsselkasten, kein Schlüssel da. Ich werde zum Wahnsinn, weil ich los muss. Ich alle meine Jacken durch, kein Schlüssel da. Und durch Zufall laufe ich nochmal an dem offenen Schlüsselkasten vorbei und da hängt er. Das ist negative Halluzination, nennt man das. Das heißt, ich habe etwas weggeblendet, was da ist. Wenn man positiv halluziniert, also etwas sieht, was nicht da ist, naja, dann gut, dann sollte man vielleicht mal mit dem Arzt drüber reden. Das heißt also, das ist das ganz Normale, dass wir massiv viel Informationen löschen. Wenn ihr mir etwas erzählt von eurem letzten Urlaub, werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht jedes Detail erinnern können. Das ist das Normalste von der Welt. Wenn ich jetzt den Oliver bitten würde, sag mal, beschreib mir mal unten den Essensraum, dann wirst du das beschreiben, was für dich gestern Abend relevant war oder was du glaubst, was in dem Kontext, wenn ich dich jetzt frage, relevant ist. Viele Dinge sind überhaupt nicht mehr da. Kannst du mir zum Beispiel sagen, ob der Prosecco im Kühlschrank oben oder unten stand? Im Kühlschrank habe ich nicht aufgemacht. Information war gar nicht da. Aber vielleicht hast du aus der Peripherie beobachtet, wie jemand den Kühlschrank aufmacht. Das heißt, in deinem Unterbewusstsein, wie auch immer.
Könntest du mir fragen, wo die Kisten stehen oder was weiß ich, die Raumaufteilung?
Wie viele Kisten?
Wie viele habe
ich? Ja, wie viele Bierkisten?
Viele.
Warte mal.
Was waren mehr mit denen, die daneben standen? Also circa 15.
Okay. Circa. Die Information wäre da. Wenn man dich unter Hypnose setzen würde, könntest du vielleicht sagen, 16 und die letzte war schon halb leer.